Ich ziehe wirklich diese Tür auf und mich trifft der Schlag. Es stürzte alles über mich. Die Musik, die Gerüche, die Menschen, die ich nicht fassen konnte. Dann rannte auch noch einer vorbei, wo ich dachte, Es war wirklich Überforderung mit Glückseligkeit, mit Faszination, mit das kann doch nicht sein. Ich habe aber so mit 15 festgestellt, dass mir so durchsichtige Blusen sehr viel besser ohne BH stehen als mit BH. Und dass auch meine Sexualität etwas anders ist als die der meisten, vor allem was Neugier, Spieltrieb, aber auch Partneranzahl betrifft. Da bist du in so einem sächsischen Dorf relativ schnell verschrien. Ich dachte immer, okay, vielleicht bin ich ja wirklich abnormal.
Du bist ja von einem faszinierten Gast zu einer führenden Rolle in diesem Imperium geworden.
Ich wollte halt immer so für meine Tochter das Beste und gleichzeitig mein Leben nicht verlieren. Und mit 29 war ich dann also so weit, dass ich mich dann eigentlich tatsächlich umbringen wollte. Und zwar am liebsten. Das war die lebensveränderndste Krise. Ich blieb aber noch etliche Jahre in dieser Depression drin. Also beim 38. Geburtstag kam dann der Umschwung. Ich habe auch ganz lange nicht verstanden, dass ich eine tolle Mutter bin. Bis mir aufgefallen ist, es ist totaler Blödsinn. Weil
hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Heutiger Gast ist Alexandra Bahr. Alexandra gehört seit Jahrzehnten zum Inventar des legendären und weltbekannten KitKat-Clubs. Er ist einer der berühmtesten Clubs Deutschlands in Berlin. Ich selber war noch nie drin, würde wahrscheinlich auch gar nicht an der schweren Tür vorbeikommen. Aber umso mehr hat es mich interessiert, wie jemand wie Alexandra, der wirklich die tiefsten Tiefen und höchsten Höhen in den verschiedensten Bereichen des Lebens erlebt hat, persönlich, aber auch Menschen eben in diesem legendären Club kennengelernt und schätzen gelernt hat, wie so jemand auf die Höhen und Tiefen des Lebens guckt. Es geht sehr viel um Selbstakzeptanz, um Freiheit am Ende, wie wir uns, egal was andere von uns denken, selbst lieben können. Auch das etwas, was viele Menschen ja heutzutage beschäftigt. Wir sprechen auch darüber, wie man, Alexandra ist selbst Mutter und hatte große Herausforderungen mit dem Weg, wie sie lebt, eine Tochter großzuziehen, die darunter nicht leiden sollte, wie sie selbst sagt. Und es ist wirklich ein richtig tiefgründige Episode geworden. Nicht so sehr ums Nachtleben an sich, sondern um Werte, worum es im Leben wirklich geht und die Dinge, die das Leben wirklich ausmachen. Deshalb würde ich vorschlagen, selbst wenn man kein Partyhengst ist, wenn man nicht mehr nachts bis morgens um fünf feiert, wenn man sich überhaupt nicht in dieser Berliner Kulturszene sieht, dann würde ich trotzdem vorschlagen und gerade dann vorschlagen, dass wir einsteigen in das Auf und Ab von Alexandra Bahr. Alexandra, was hast du in dem Moment gefühlt, als du das erste Mal den KitKat-Club betreten hast?
Gefühlt habe ich alles und nichts, würde ich sagen. Weil damals gab es ja diese schwere Stahltür, die man quasi aufmachen musste, um überhaupt in den Club reinzukommen. Davor warst du quasi in so einer Mini-Garderobe und Kassenbereich. Und erst wenn du diese Stahltür selber aufgezogen hast, bist du im KitKat gewesen. Und ich ziehe wirklich diese Tür auf und mich trifft der Schlag. So. Und es stürzte alles über mich, alles auf mich ein. So die Musik, die Gerüche, die Menschen, die vor mir standen, die ich nicht fassen konnte einfach. Das Gefühl, was da drin im Raum selber natürlich auch lag. Und genau, und dann rannte auch noch einer vorbei, wo ich dachte, Jackpot. Und genau, deswegen kann ich gar nicht so genau sagen, was ich so richtig gefühlt habe, weil es war zu viel. Also es war wirklich Überforderung mit Glückseligkeit, mit Faszination, mit das kann doch nicht sein, alles gemixt.
In deinem wunderbaren Buch Radikal frei, über das wir heute viel sprechen werden, ist auch eine Formulierung, wo du sagst, ein Wort formte sich wie in Zeitlupe in meinem Kopf, zu Hause, genau. Ausrufezeichen. Das mögen manche Menschen komisch finden, dass man in einem Nachtclub sein Zuhause findet, aber viele Menschen sind vielleicht ihr ganzes Leben auf der Suche nach einem echten Zuhause. Zuhause muss ja nicht immer die Wohnung sein, in der man gemeldet ist. Was an diesem Club, der voll von Fremden war, hat sich für dich sofort nach Zuhause angefühlt? Das ist ja ein großes Wort.
Ja, das stimmt. Ja, dazu braucht man ein bisschen Vorgeschichte von mir, wie es überhaupt dazu kam, dass ich in dem Club gelandet bin. Und zwar bin ich ja aufgewachsen auf so sächsischen Dörfern. Und habe aber so mit 15 festgestellt, dass mir so durchsichtige Blusen sehr viel besser ohne BH stehen als mit BH und dass ich so auch gerne draußen auf der Straße rumlaufen möchte. Und dass auch meine Sexualität etwas anders ist als die der meisten, vor allem was Neugier, Spieltrieb, aber auch Partneranzahl betrifft. Mhm. Und da bist du in so einem sächsischen Dorf relativ schnell verschrien so, und wirst ausgeschlossen und ausgeklammert und niemand will mehr was mit dir zu tun haben, so ein bisschen. Und ich dachte immer, okay, vielleicht bin ich ja wirklich abnormal. So, also in meiner Jugend, in deiner Jugend suchst du ja sozusagen deine eigene Identität. Dafür ist die Jugend ja auch so ein bisschen da. Und ich dachte dann wirklich lange Zeit, okay, vielleicht stimmt wirklich was mir nicht mit mir, weil alle anderen schienen ja auch wirklich glücklich irgendwie in dem zu sein, in dem sie sind oder wie sie leben. Aber ich war es nicht. Und dann bin ich nach Berlin und mich hat halt immer Lilo Wanders so rausgeholt. Also Lilo Wanders war immer so das Sinnbild für mich, es geht auch anders. Die hatte damals diese Sendung Wahre Liebe und die, da war ich Dauerzuschauer. So. Und die hat mir eben gezeigt, okay, es gibt ein anderes Leben, es geht anders. Aber ich wusste halt nie wo. Und dann bin ich mit 18 nach Berlin gekommen und wusste immer noch nie wo. Und dann habe ich diese Stadtmagazine durchgeforstet. Und dann fand ich einen kleinen Club, nämlich den Böse-Buben-Club. Mittwochs durften dann auch Frauen rein. Mhm. Und das war sozusagen meine erste Begegnung überhaupt mit solchen Clubs. Und an der gleichen Nacht wurde ich mitgenommen zum KitKat. Und im Böse-Buben-Club habe ich schon wirklich richtig positive Erfahrungen gemacht. Also es war schon wirklich, wirklich krass und schön. Aber ich war die einzige Frau. Also waren halt sonst nur Männer da und die waren halt alle ineinander verwoben sozusagen. Und deswegen konnte ich mich da drin nicht so gut finden. Also für ein erstes Mal irgendwo in so eine Art von Club. Und dann bin ich halt mit jemandem mitgegangen und wir sind dann ins KitKat rein und ich mache halt diese Stahltür auf und da dachte ich wirklich, dass, also es ist wie, du musst dir vorstellen, das ist für mich, wenn du dir dein Leben lang gesagt hast, okay, du bist anders, du bist vielleicht abnormal, vielleicht bist du wirklich krank und dir darüber Gedanken gemacht hast und dann kommst du an einen Ort, wo alles quasi noch abnormaler ist, als du es dir jemals in deiner Fantasie vorgestellt hast und es ist einfach Realität, dann ist das Wort Zuhause einfach gar nicht mehr weit weg, weil plötzlich empfindest du dich als vollkommen normal. So, und das war ein Gefühl, was es bei mir vorher einfach nie gegeben hat. So. Und deswegen das Wort Zuhause. Und ja, ich bin ja auch immer noch da, also es hat sich ja durchaus bewahrheitet.
Ja, und du bist ja von der faszinierten, von einem faszinierten Gast zu einer führenden Rolle in diesem Imperium geworden. Darüber werden wir sprechen, was du auch da für Erfahrungen gesammelt hast. Es ist gute Tradition hier im Podcast, Alexandra, dass wir noch ein bisschen weiter zurückspulen. Und eine Frage, die ich auch dir stellen möchte, ist, was ist denn aus deiner Sicht das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Boah, das ist aber eine schwere Frage. Die hättest du mir schon mal vorher eine E-Mail schicken können, dann hätte ich mir Gedanken darüber gemacht. Jetzt muss ich erstmal checken, was ist überhaupt das Früheste, an das ich mich erinnere. Und dann muss ich ja durchgehen, okay, was davon muss ich jetzt hier sozusagen erzählen? Boah, das finde ich wirklich schwierig, muss ich ehrlich gestehen.
Du kannst uns ja nur deine Gedanken mal mitnehmen.
Ja, nee, meine Gedanken gehören ja zum Glück mir. Es gibt diesen Song, die Gedanken sind frei, kennst du den? Boah, vielleicht ist das ein gutes, das ist doch ein gutes Erlebnis, das ist doch eine gute Situation. Und zwar Schule war ja für mich auch immer so eine Negativspirale, weil ich da natürlich auch immer verschrien war. Aber ich war immer eine sehr, sehr gute Schülerin. So. Aber so Betragen, Ordnung, Fleiß, das wurde ja in der ehemaligen DDR noch alles bewertet, auch als es keine DDR mehr war, hatte ich immer 4-5. So, aber meine normalen Noten, diese normalen Fächernoten sozusagen, die waren immer 1-2 bei mir. Und das Krasse ist, ich musste nie irgendwas dafür tun. Niemals. Aber ich habe mich halt immer benommen wie der letzte Rowdy und habe meine Stunden damit verbracht, entweder Kästchen auf meinen Blöcken auszumalen oder aus dem Fenster zu starren und zu träumen. Und deswegen wunderte sich jeder, dass ich so gute Noten habe. Aber ich brauchte wirklich nie, also ich musste nur so halbwegs zuhören oder es so an mir vorbeirauschen lassen. Und dann konnte ich die Prüfung schreiben ohne Probleme. Und dann habe ich immer aus dem Fenster geguckt. Und aus irgendeinem Grund hat dieses aus dem Fenster gucken meine Lehrer immer richtig gestört. Also so richtig gestört. Und ich weiß nicht warum. Also sei doch froh, dass ich nur aus dem Fenster gucke, weißt du? So. Und irgendwie hat die das so richtig gestört. Und die meinte, ja, wir möchten jetzt, dass du uns deine Gedanken erzählst. Und dann gab es dieses Lied, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, dieses. Und seitdem dieses Lied in mein Leben getreten ist, das war ein bisschen vorher in der Schule. Ich weiß gar nicht, ob man es in der Grundschule lernt oder so. Keine Ahnung, in welchem Alter man dieses Lied lernt. Auf jeden Fall habe ich es dann irgendwann gelernt. Und jedes Mal, wenn mich die Lehrer nach meinen Gedanken gefragt haben, habe ich dieses Lied im Kopf gesungen. So, weil ich dachte, du kriegst meine Gedanken nicht. Und die gleiche Reaktion löst du aber gerade aus, indem du mit mir sagst, lass uns an deinen Gedanken teilhaben. Weil ich mir denke, es ist immer noch so ein
Kontra.
Nee, meine Gedanken, die kriegt ihr nicht.
Dann hoffe ich, dass jetzt das letzte Mal eine Emotion deiner ehemaligen Lehrer auslösen wollte. Spannend. Und ich glaube, das macht dich ja auch ein bisschen aus, genau dieses Revoluzzerische. Das werden wir noch lernen. Wir sind ja hier im Auf- und Ab-Podcast und ich durfte von einem Neurowissenschaftler mal lernen, dass der Mensch im Durchschnitt 5 große Krisen in seinem Leben hat. Meine erste Frage an dich, Alexandra, ist, wo würdest du sagen, steht dein Zähler heute und welches davon war für dich die schwierigste?
Boah, da würde ich sagen, da habe ich aber mehr auf dem Buckel. Also da müsste jetzt ab jetzt mein Leben richtig gut laufen. Geil. So.
Oder du bist nicht der Durchschnitt, was du ja in vielen Dimensionen, glaube ich, bestätigen würdest.
Richtig große Krisen. Ich glaube, ich bin noch nicht bei 5, würde ich sagen. Also das ist ja auch Definitionssache. Weißt du, was ist eine richtig große Krise? Ist eine richtig große Krise, du verlierst alles, landest als Obdachloser auf der Straße? Oder ist eine richtig große Krise, ich weiß nicht, wie ich nächsten Monat meine Miete bezahlen soll? Mhm. Weißt du, was ich meine? Also die Frage ist ja, was sind große Krisen? So, deswegen, ich würde mal sagen, lebensverändernde Krisen, so würde ich jetzt einfach mal groß definieren.
Gerne.
So. Also Krisen, die mein Leben verändert haben, würde ich sagen. Mhm.
Welche davon war die intensivste oder die lebensveränderndste, um in der Definition zu bleiben?
Ja, da würde ich sagen, die mit 29. Ich hatte immer ein Problem damit, alt zu werden. Also früher, jetzt habe ich gar keins mehr. Seitdem ich alt bin, geht's mir richtig gut. Bin ich eher wieder ein Teenager. So.
Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemanden anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode. Der letzte Gast hier war Ildiko von Kürti, hat das Buch Alt genug geschrieben. Also ihr müsstet euch mal unterhalten.
Definitiv. Und auf jeden Fall hatte ich immer ein Problem, alt zu werden. Und alt war für mich immer 30. Mhm. Also das war mein Alt, als ich jung war. So, jetzt natürlich nicht mehr, aber als ich jung war, war 30. Boah, das ging gar nicht. Also in meiner Vorstellung. Aber selbst so, als ich schon so 26 war, war das noch so weit weg von mir entfernt in meinem Kopf. Und immer noch, auch mit 26 habe ich noch gesagt, 30 geht gar nicht. Und auf jeden Fall war ich da eben Mutter, meine Tochter war klein, und also als ich 29 war. Und ich wollte halt immer so für meine Tochter das Beste und gleichzeitig mein Leben nicht verlieren. Und diese Pole, sage ich mal, und alles, was dazwischen floss, das hat mich wirklich in eine Krise gestürzt. So, das muss ich wirklich sagen. Und hat dann letzten Endes auch wirklich harte Depressionen in mir ausgelöst. Und mit 29 war ich dann also so weit, dass ich mich dann eigentlich tatsächlich umbringen wollte. Und zwar Am liebsten in der Nacht zu meinem 30. Geburtstag. Und dann habe ich es nicht getan. Und ich weiß gar nicht mehr, warum ich es nicht getan habe. Weil das war so eine Zeit auch, meine Tochter war, glaube ich, so 4 oder 5. Und sie war so in so einer richtigen Trotz- und Bockphase. Und sie war auch so, als sie klein war, schon immer so ein Papakind. Aber eigentlich ist sie zu uns beiden sehr, sehr eng. Also eigentlich gibt es keinen so Unterschied. Man kann nicht sagen, ist ein Papakind oder ist ein Mamakind, sondern eigentlich ist sie zu uns beiden extrem eng. Und damals war es aber so, da hatte sie irgend so eine Trotz-Bockphase und sie konnte damals mit mir nicht so gut. Mhm. Und dann dachte ich wirklich, mein Kind hasst mich. So. Weil sie so widerwillig, so widerspenstig und so weiter war, würden jetzt auch viele sagen, ja, ist ja ganz die Mama. Mag sein, aber von einer 4-5-Jährigen so krass gespiegelt zu werden, auch will man vielleicht trotzdem nicht. So. Und dann dachte ich wirklich, okay, eigentlich ist mein Leben vorbei. So. Ich war dann Dozentin an einer privaten Akademie in der Zeit. Stimmt nicht. Das war viel später. Ich habe angefangen zu studieren. Ich habe mein Abitur auf dem 2. Bildungsweg nachgeholt und habe mit 29 angefangen zu studieren. So war das. Und dann war ich Studentin, mochte die Uni nicht, mochte die Studenten nicht. Bin ich klargekommen auf der Uni, also vom Stoff her schon, also wie in der Schule. Vom Stoff her klargekommen, alles was drumherum war, Katastrophe. Dann hatte ich eine Tochter, die mich hasst, also nur meine Gedanken, es war nicht so. Also meine Tochter hat mich nie gehasst. Liebe Lilly, wenn du das siehst, nein, ich glaube dir, dass du mich nie gehasst hast. Aber von meinem inneren Gefühl war das so. Und dann hatte ich immer noch den KitKat, da war ich natürlich immer noch am Wochenende, aber das hat dann plötzlich nicht mehr gereicht. Es hatte nicht mehr diesen Stellenwert sozusagen, wie noch mit 18, wo das sozusagen der große Traum war, überhaupt sowas zu finden. Mhm. Und plötzlich war es halt eher so Alltag und hatte nicht mehr den großen Stellungswert. Und dann veränderte sich auch mein kompletter Körper. Also nach der Schwangerschaft wurde ich halt dick und habe es auch nie wieder runterbekommen und wurde halt immer noch dicker. Und dann, das heißt, alles veränderte sich in dieser Zeit. Und dann dachte ich, eigentlich muss ich mich umbringen. Und dann, warum ich es nicht getan habe, war auch wieder meine Tochter. Und zwar hatte ich da einen Geburtstag und ich habe mit dem Vater abgesprochen, dass ich meinen Geburtstag quasi alleine verbringe. Und bin auch in eine andere Stadt gefahren, um ihn alleine zu verbringen, weil ich hatte ja auch was vor. So, und ich wollte immer verhindern, dass meine Tochter mich irgendwie findet oder irgendwie so. Also das stand fest, das darf nicht passieren. Und dann bin ich in eine andere Stadt gefahren und hatte quasi die Geschenke von den beiden aber bei mir, aber noch eingepackt und sollte sie zu meinem Geburtstag öffnen. Und das habe ich dann tatsächlich noch abgewartet. Also nach 0 Uhr habe ich dann die Geschenke geöffnet und da war ein Brief von meiner Tochter drin. Und zwar der erste, den sie selber geschrieben hat überhaupt. So, also sie war noch in der Vorschule, wäre dann nach dem Sommer quasi in die Schule gekommen. Das war der erste Brief, den sie mir selber geschrieben hat. Und da stand halt drin, dass sie mich lieb hat. Und daraufhin habe ich mich nicht mehr umgebracht. Aber ich würde sagen, das war die lebensveränderndste Krise. Ich blieb aber noch etliche Jahre in dieser Depression drin. Also bis 38. Deswegen zu meinem 38. Geburtstag, also anscheinend ist so mein Geburtstag ein paar Jahre wichtig für mich. Zu meinem 38. Geburtstag kam dann der Umschwung in etwas anderes. Mhm. So, also in wieder was Positives. Genau, ja.
Ich habe da viele Fragen. Ich hoffe, ich kann sie mir alle merken. Das eine, bevor wir zu den Depressionen kommen, nochmal deine Rolle als Mutter. Im Buch schreibst du auch darüber und sagst, ich habe es mir rausgeschrieben. Ich freute mich zwar, als ich hörte, dass ich Mutter werde, und gleichzeitig wuchs eine Angst in mir, die ich nicht kannte. Nicht nur die Angst vor der Verantwortung, sondern die Angst vor einem Leben, das plötzlich sehr klein sein könnte. Ich glaube, diese Angst kennen viele, gerade die ihr Leben lieben, die vielleicht ihren Job lieben, ihren Lifestyle lieben. Hat sich diese Angst im Nachhinein bewahrheitet für dich?
Ich würde sagen, teils, teils. Also aus meiner jetzt ist es natürlich so, meine Tochter ist jetzt 20. Und jetzt ist es natürlich so, dass du quasi das Ergebnis siehst, was für eine wunderschöne, perfekte, junge, starke Frau sie geworden ist. Und jetzt sagst du natürlich, oh, mein Kind war schon immer, und kommst so sehr in diese Angeberei und auch wie toll du dann als Elternteil, also auch innerlich in deinen Gedanken stellst du dich plötzlich als richtig großartiges und tolles Elternteil dar. So. Aber währenddessen, also während sie auf diesem Weg war, diese Person zu werden, war es schon hart für mich manchmal. Das muss ich schon ehrlich zugeben irgendwie. Und ich glaube, dass jede Elternteil das auch spürt, weil ich war ja immer die verrückte Mutter. Also meine Tochter war schon immer so, dass sie meinte, ja, Mama, du bist so ein bisschen verrückt. So. Und du bist so ein bisschen anders als alles, was ich sonst so kenne. Das war schon eine relativ frühe Erkenntnis meiner Tochter, womit sie ja auch nicht so ganz Unrecht hatte. Und ihr Vater wiederum ist der normalste Mensch, den ich je kennengelernt habe. So. Wirklich, es gibt niemanden normaleren als ihn. Von daher war das vielleicht eine sehr, sehr gute Entscheidung von mir, dass ich mit ihm ein Kind bekommen habe. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Verdammt, jetzt habe ich den Fall. Ach, warum ob die Angst sich bestätigt hat, Genau. Und auf jeden Fall hatte meine Tochter immer Probleme in der Schule. Also in der Schule zeigte sie sich so, dass sie meine Tochter ist. So. Und sie hatte immer Probleme, und zwar ab der dritten Klasse, weil sie quasi die Lehrer durchschaut hat. Und dann die Lehrer plötzlich nicht mehr ernst nehmen konnte. So. Und dass das natürlich einen anderen Hintergrund hat, als den meine Tochter dachte. Das ist nochmal eine andere Story. Aber das wäre halt so gewesen. Auf jeden Fall. Und dann fiel meine Tochter quasi in der Schule immer auf. Und dann war ich so oft in der Schule gewesen und habe mit jedem Lehrer Deals geschlossen, damit die meine Tochter einfach in Ruhe lassen. Mhm. Weil es war ähnlich wie bei mir. Meine Tochter brauchte eigentlich nichts dafür tun, um gut in der Schule zu sein und gute Noten zu schreiben. Wirklich. Also meine Tochter hat mich übertroffen in Faulheit. So, und hat noch ein besseres Abitur gemacht. Ja. Also das war wirklich unglaublich zu beobachten. Aber faul nur, was die Schule anging, sonst natürlich nicht. Und ich war so oft in der Schule, und der Vater meiner Tochter meinte dann immer, ja, du kümmerst dich dazu sehr, sie wird noch eine Hartz-IV-Empfängerin, weil sie gar nichts alleine machen, und Schule ist wichtig. Ich so, Schule ist nicht wichtig. So, du kannst jede Arbeit manipulieren im Vorfeld irgendwie, ja. Also nicht nur mit du spickst oder du machst, sondern du weißt genau, was der Lehrer hören will. Und wenn du es nicht genau weißt, was der Lehrer hören willst, dann fragst du ihn in dieser Prüfungsvorbereitungsstunde, die es dann immer vorher gibt irgendwie. Und er gibt dir genau die Antworten, was er hören will. Und lernst du genau nur die Teile, und gut ist irgendwie. So, fügst noch irgendeinen Exkurs mit ein, und damit hat sich Schule. Schule ist nicht intelligent, und Schule ist nicht schwer. So. Und meine Tochter hat das perfektioniert. Wirklich. Könnt ihr Geschichten erzählen, was sie in der Schule gemacht hat, warum sie so gute Noten hat, wie sie gehabt hat. Und meine Tochter wird wirklich ein Meister darin, ja. Aber du als Mutter musst natürlich dann auch immer mal wieder in die Schule, Deals mit den Lehrern, hey, ja, sie beruhigt sich jetzt, und sie ist dann nicht mehr laut, und sie macht das nicht mehr, aber bitte lassen Sie sie einfach in Ruhe. So, nehmen Sie sie mündlich nicht dran, ärgern Sie sich sie nicht, sie wird immer mit Ihnen diskutieren, sie wird immer laut sein, sie wird immer auch gerecht gegenüber anderen, weil sie fand vieles in der Schule ungerecht, mhm, und hat dann immer Partei ergriffen für andere Kinder. So, also sie selber war eigentlich oft gar nicht mit involviert in der Situation, aber sie hat dann quasi ihre Klappe nicht halten können, wie es so schön heißt, und hat sich dann immer stark gemacht für andere. Und da war die Angst, die das nicht durchzuhalten, weil natürlich auch die Lehrer da meinten, ja, das ist die verrückte Mutter. So. Und dann haben andere gesagt, ja, du verwöhnst sie zu sehr, du kümmerst dich zu viel, du rennst immer in die Schule, du bist öfter in der Schule als dein Kind, dabei muss dein Kind ja lernen und so. Und das gesamte Umfeld hat mir gesagt, ich verwöhne meine Tochter zu sehr, sie wird niemals auf eigenen Beinen stehen können. Da muss man mal auch eine harte Hand zeigen und keine Ahnung was alles. Und ich dachte immer, und dann gucke ich immer meine Tochter an und war natürlich auch verunsichert, bisher mein erstes Kind, also bitte irgendwie, ich habe keine Ahnung von irgendwas, ja. Und dann ist man halt so sehr verunsichert, und dann, aber ich habe immer meine Tochter angeguckt und dachte, sie ist perfekt. Und alles, was so Erziehung war, war für mich so, ja, aber wo soll ich sie denn hinziehen? Weißt du, so, sie ist doch schon perfekt, so. Also wo, ja, wie weit soll ich sie denn auseinanderziehen? Wohin soll ich sie ziehen? Und ich habe das nie begriffen. Ich habe dieses Erziehen nie verstanden. Ich habe es rational und emotional einfach nicht kapiert. Und habe es deswegen nie umgesetzt. Es gab zwei Regeln bei uns zu Hause. Ich weiß, wo du bist, und die Schule wird nicht geschwänzt. So, mhm. Das alles, alles. Mehr Regeln gab es nicht. Es musste nicht aufgegessen werden, es musste nicht sauber gemacht werden. So, sie konnte frei herumlaufen, wenn sie sich mit Freunden treffen wollte, trifft dich. Ja, sobald es vorbei war mit, ich muss erst als Mutter mit dahin irgendwie, weil sie noch zu klein waren, und kann sie dann beim Geburtstag lassen. Sobald das vorbei war, habe ich mich nie wieder mit anderen Eltern getroffen, so. Aber diese Angst, weil dein Umfeld natürlich sagt, ja, aber so kann das ja nicht funktionieren. So, das geht so nicht, das kann nicht so einfach sein. Ja, es ist ja oft die Gedanken, die Menschen haben. So, es muss ja kompliziert und schwierig und Schule ist wichtig und das ist wichtig und jeder ist wichtig und bla bla bla. Für mich war das völliger Blödsinn, aber ich habe mich immer gefragt, ob ich falsch liege. So, weil es gibt halt bei Kindern immer diese Phasen. So, und ich hatte vorhin schon von dieser Trotzphase erzählt und dann kam aber auch so eine Phase, da war sie wirklich so ein kleines Aas. So, also auch mir gegenüber. Und sie hat sowieso viel zu Hause ausgelebt, was sie draußen nicht, weil irgendwann war das so, dass sie so höflicher wurde, auch so draußen und sowas, im Umgang mit Menschen und so weiter. Und zu Hause hat sie dann aber die Kehrseite sozusagen raushängen lassen. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass ich schon verstanden habe, dass zu Hause irgendwie für sie auch Vertrauen bedeutet und dass sie deswegen diese Seiten da zeigen kann. Und dass eben draußen, wo sie dann nett ist und vieles vielleicht auch weglächelt und dann vielleicht auch ein bisschen ruhiger wird, dass sie da einfach vielleicht dieses Vertrauen gar nicht hat, um sich so zeigen zu können. Und deswegen habe ich auch das zugelassen. So. Aber ich dachte, fuck, die anderen hatten alle recht. Und ich habe es jetzt verkackt und habe jetzt so ein kleines Aas großgezogen. Ja. So, und deswegen würde ich sagen, ja, die Angst hat sich teils bestätigt. So, entweder sie war halt so an Punkten wirklich richtig massiv da, oder sie verschwand dann eigentlich wieder komplett, wenn diese Phase vorbei war oder sowas. Aber du siehst halt das Ergebnis erst, wenn sie groß sind. Das ist so das Schwierige bei Kindern. Du bräuchst eigentlich so eine Zauberkugel, die dir so einmal das Bild als Erwachsener gibt.
Damit du entspannt bist.
Genau, damit man entspannt bleibt. Und genau, ja. Aber ja, die Angst, ja. Also ich würde sagen, also ich habe auch ganz lange nicht verstanden, dass ich eine tolle Mutter bin. Ich dachte ganz lange, ich bin eine schlechte Mutter. So, das hat die Angst natürlich noch befeuert, weil bei uns waren die Rollen verdreht. Also ich habe alles actionreiche mit meiner Tochter gemacht. Ich war mit ihr reisen, ich habe ihr Fahrradfahren, Schwimmen und so weiter beigebracht. Und der Vater war eher so, der hat mit ihr gekocht, da wurde gekuschelt, solche Sachen irgendwie. Und deswegen dachte ich immer, ich bin eigentlich eine schlechte Mutter, weil ich ja nie diese Mutterrolle erfüllt habe, diese klassische. So, und bis mir aufgefallen ist, es ist totaler Blödsinn, weil wir haben einfach die Rollen vertauscht. So, ja, also er hat alles gemacht, was so eher in dieses Muttersein-Dings fällt. Und ich habe alles gemacht, was eigentlich in dieses Vatersein-Dings fällt. Aber beides zusammen ist so, haben wir halt irgendwie perfekt eigentlich miteinander hingekriegt. Und das sieht man ja jetzt, also jetzt, wo sie groß ist irgendwie, sieht man ja, wie perfekt wir es hinbekommen haben. So, von daher.
Ich finde es interessant, viele Mütter, weil du jetzt Mutter bist, beziehe ich es auf das weibliche Geschlecht, würden, während sie die Kinder erzogen werden, sagen, sie sind ganz tolle Mütter oder auch Eltern, können wir generalisieren, und irgendwann realisieren sie, das ist vielleicht nicht ganz so. Und bei dir ist genau andersrum. Ja. Du sagst, dass du dir immer dich gefragt hast oder dachtest, du seist eine schlechte Mutter, und hast dann realisiert, du warst eine oder bist eine gute. Kannst du dich an diesen Moment erinnern, wo dieser Perspektivwechsel kam, diese Erkenntnis?
Ja, ich würde sagen, in der Jugend kam dieser Perspektivwechsel, weil meine Tochter hat nie irgendwas Doofes gemacht. So, also andere Mütter hatten dann wirklich Probleme, dass die Kinder fingen an, Drogen auszuprobieren, oder waren, die Schule war dann nicht mehr wichtig, weil plötzlich Mädels oder so wichtig waren oder Jungs, je nachdem. Oder irgendwas, und das war bei meiner Tochter nie der Fall, oder die waren dann auch plötzlich alle gegen die Eltern. So, und haben sozusagen in ihrer Jugend dann stark gegen die Eltern rebelliert. Das hatte ich aber alles vorher schon mit meiner Tochter quasi in einem kleineren Rahmen durch, also wie diese kleine Aas-Phase und sowas. Und deswegen brauchte sie das in ihrer Jugend irgendwie nicht mehr zu tun. Also irgendwie hat sie sich, natürlich war sie gegen mich, sie ist auch heute noch gegen mich. Ja, der größte Kritiker bin nicht mehr ich selber mir gegenüber, sondern das ist mittlerweile meine Tochter. Und ich finde das auch normal. Also ich finde das normal, dass Kinder sich von ihren Eltern abgrenzen wollen ab einem bestimmten Alter. So. Und ich finde das auch richtig und wichtig. So. Und meine Tochter ist auch jetzt viel, viel, viel konservativer, als ich es je sein kann. Also selbst in meiner allerbesten Version bin ich nicht so konservativ wie meine Tochter. So, ja. Das muss man halt auch mal so sagen. Und Und da stellte sich heraus, dass meine Tochter viel mit mir über so Sachen geredet hat. Also, was ist Freundschaft? Was ist mit meinem Körper? Wie verändert sich mein Körper? Und so weiter und so fort. Und wir hatten da schon cool, also als sie jugendlich war und alle gegen ihre Eltern rebelliert haben, Drogen probiert haben und so weiter. Ich habe auch meine Tochter gefragt, ich so, hey, möchtest du Drogen probieren? Dann meinte ich, bitte, wenn du es willst, komm zu mir. Ich weiß zumindest,
ich hab alles da.
Wo es das gibt, was nicht so stark verpanscht ist. Mhm. Und wir standen auch, als sie 15 war, mal zusammen auf dem Balkon, haben mal einen Joint zusammen geraucht. So, ich meinte, ja, dann los jetzt. Und seitdem war das nie wieder ein Thema. Mhm. Und meine Tochter hat noch nie in ihrem Leben Drogen ausprobiert. So, die trinkt ab und zu, da meine ich auch immer, du, Alkohol, ich bin nicht so ein großer Fan, also ich trinke zum Beispiel gar keinen Alkohol, so, ich bin gar kein Alkoholfan. Und meine ich so, pass ein bisschen auf mit Alkohol und so weiter. Macht sie auch, also ich muss mir da keine Sorgen oder irgendwas machen. Und dann kam ja der Sport bei ihr. So, und sie hat exzessiv Sport getrieben, heute noch. Also sie geht 5-mal die Woche ins Fitnesscenter und damals ist sie so Kart gefahren, also diese kleinen Rennkarts sozusagen. Und das war für sie einfach immer wichtiger. Also dieser Sport war für sie einfach wirklich wichtig, ist er heute noch. Und dadurch will sie quasi gar nicht ungesund leben. Also meine Tochter geht zum Beispiel auch nicht unbedingt in Clubs, also ganz, ganz selten. Sondern wenn, trifft sie sich abends in einer Bar mit ihren Freunden, machen irgendwas zusammen und dann geht sie halt Mitternacht oder nachts um 2 spätestens nach Hause, liegt in ihrem Bett und schläft. Und sie hat sogar mal einmal eine Insta-Story gemacht. Da ist sie morgens um 7 irgendwie mal von irgendwo hergekommen. Es war aber Samstagnacht, ich war im Club und bin an dem Tag länger im Club geblieben, weil es so schön war. Mhm. So, und bin dann erst mittags um 11 oder sowas nach Hause gekommen. Und dann hat sie eine Insta-Story gemacht mit, egal wie spät ich nach Hause komme, meine Mutter kommt später.
Ja. Sehr schön. Dann lass uns mal in dein Buch einsteigen. Radikal frei ist ein Titel, der aus zwei Begriffen besteht. Ich glaube, radikal wird eher negativ konnotiert, zumindest in bestimmten Kontexten, werden wir gleich sprechen. Aber frei, ich glaube, jeder Mensch will grundsätzlich frei sein. Über den Begriff möchte ich gleich auch detailliert mit dir sprechen. Wenn man das aufschlägt, liest man eine, wie ich finde, sehr besondere Widmung, die ich mindestens 5-mal nacheinander gelesen habe. Ich zitiere nur einen kleinen Teil raus. Dieses Buch widme ich all denen, die anders sind, den Freaks, den Tagträumern, denen die Mauern einreißen wollen und denen, die unbequeme Fragen stellen. Das ist wie eine Liebeserklärung an die Außenseiter unserer Gesellschaft. Wenn du jetzt nochmal auf das kleine Mädchen, da wo du herkommst, in der Nähe von Dresden zurückblickst, was war so der schmerzhafteste Moment, wo du für dich realisiert hast, ja, ich bin einer von dieser Gruppe, denen du heute dein erstes Buch widmest?
Ja, das war tatsächlich schon sehr früh. Also ich habe es schon mit 7 festgestellt. So, okay. Also ich habe mehr mit 7, da ging es auch, selbst in meinem Leben ging es noch nicht um irgendeine geartete Sexualität oder irgendwas. Da war ich ein stinknormales Kind. Aber mit 7 habe ich festgestellt, dass ich anders bin als alle anderen. So, und es ging schon damit los, dass ich grundsätzlich aus irgendeinem Grund neugieriger auf die Welt war und zum Beispiel nicht nur in so schöne Gebiete gegangen bin. Also du hast halt so dein Wohngebiet und so weiter und ich war halt relativ früh auf mich allein gestellt und konnte dann so ein bisschen die Welt entdecken. Mhm. So, und war dann eben auch draußen alleine unterwegs. Und die meisten sind dann irgendwie immer so zu den schönen Sachen gekommen oder zu den Sachen, die sie so, wo sie dachten, da möchten sie mal hinkommen oder sowas oder das möchten sie mal haben oder irgendwie sowas. Also selbst bei Kindern ist das ja, ich würde fast sagen, schon nochmal stärker ausgeprägt als Erwachsener, weil da die Welt noch so ganz offen ist. So, und du noch gar nicht deine Fähigkeiten und Interessen und sowas richtig einschätzen kannst, sondern so ich würde sagen, zwischen 5 und, keine Ahnung, 8 oder sowas steht dir das Leben, das ist so eine kurze Phase, da steht dir das Leben wirklich offen. Und ich habe mich immer schon für die anderen Sachen interessiert. Ich bin schon immer dahin gegangen, wo es nicht so schön war, wo Graffiti an den Wänden zu sehen war oder wo Menschen so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, abgefuckter rumliefen oder wo es vielleicht auch mehr Obdachlose gegeben hat oder so. Ich habe nicht unbedingt mich mit denen verbunden gefühlt oder mit denen gesprochen oder irgendwas. Das nicht, davor hatte ich dann doch wieder zu großen Schiss vor. So. Aber ich habe mir zumindest diese Welt auch angesehen und fand da durchaus auch eine Faszination darin. Und deswegen würde ich sagen, ja, so mit 7 Jahren stand fest, okay, irgendwie bin ich anders. Weil immer, wenn ich dann mit anderen darüber reden wollte und die auch gefragt habe, warst du schon mal da und da, warst du schon mal da und da und so weiter, dann meinen die alle, hä, nein, da geht man nicht hin oder meine Mutter hat mir verboten, da hinzugehen oder was auch immer diese Kinder dann eben so erzählen. Und da wusste ich, okay, irgendwas ist bei mir anders als bei den anderen. Mhm. Ja.
So, und die Widmung geht weiter. Das finde ich spannend. Bin auch gespannt, was du dazu sagst. Für die, die zu viel fühlen. Fühlst du zu viel?
Ja.
Und was ist zu viel fühlen? Viele Menschen sind ja eher frustriert, dass sie keinen Zugriff zu ihren Emotionen haben. Jetzt widmest du ein Buch Menschen, die zu viel fühlen. Was ist das? Wie fühlt sich das an?
Ja, das Ding ist, dass ich immer die Gefühle der anderen wahrnehme. So, also zumindest die Kerngefühle, also die momentan stärksten Gefühle in ihnen. Jeder Mensch hat ja verschiedene Gefühle in verschiedenen Situationen, aber ich nehme irgendwie die von den Menschen ganz stark wahr. Ich kann dir ein Beispiel sagen. Ach so, und was ich noch ergänzen muss erst. Früher war das immer so, dass ich das alles auf mich bezogen habe. So, und damit kommst du einfach nicht weiter im Leben. Und mittlerweile kann ich mich ein bisschen davon abgrenzen, aber es hat so viele Jahre gedauert, bis ich das überhaupt geschnallt habe. Und auch jetzt passiert es mir noch. Also ich erzähle dir jetzt die Story dazu. Ich war in einer S-Bahn so und sehe eine Frau und ich setze mich, also sie sitzt in so einem Viererding und dahinter gab es nochmal so ein Viererding. Und sie sitzt quasi mit dem Gesicht zu mir in diesem einen Viererding und ich sitze am anderen Ende des anderen Viererdings. Also wir hatten ein bisschen Abstand zueinander. Und ich sehe sie und sie guckt mich so an und ich wusste, sie ist richtig verletzt gerade. So. Und dachte dann... Und sofort ist für mich klar, ich habe sie verletzt. Weißt du, so, also wir kennen uns nicht. Es war eine unbekannte Frau in der S-Bahn. Ich habe keinen Zugang zu dieser Frau. Aber bei mir der erste Gedanke, ich nehme nur wahr, sie ist verletzt.
Du bist
der erste
schuld.
Gedanke ist, ich habe sie verletzt. Mhm. So, bis mir auffiel, dass sie dann auf ihr Handy guckte. Also sie guckte mich halt ab und zu an. Aber ich glaube gar nicht, dass sie mich registriert hat. Also ich glaube, sie hat mich gar nicht wahrgenommen, weil sie so in ihrem, was auch immer eben da passiert ist, in ihrer Situation einfach gefangen war. Aber sie hat immer wieder zu mir geguckt. Mittlerweile verstehe ich, okay, es ist einfach nur ihre Blickrichtung gewesen. So, ja, wir saßen uns einfach gegenüber. Aber heute noch passiert es mir, dass der erste Gedanke ist, ich habe sie verletzt. Und dann erst schon, aha, sie guckt auf ihr Handy, tippt da ganz wütend rein. Also ist dieses Gefühl, was sie hat, hängt mit irgendjemand anders zusammen. Das habe ich so viel, also du siehst es selbst heute. Also ich bin fast 46 Jahre alt. Selbst heute passiert es mir noch, dass ich diesen Gedanken habe. Dass das der erste Gedanke ist, der kommt. So, und jetzt stell dir so jemanden, sowieso ausgeschlossen am Rande der Gesellschaft mit irgendwie abartiger oder perverser Sexualität mit Mitte 20 vor oder mit Anfang 20. So. Und damals konnte ich mich gar, ich habe alles auf mich bezogen. Und dann viele Menschen waren auch so entsetzt und so verletzt darüber, weil sie das, was sie gesagt oder getan haben, niemals mit mir in Verbindung gebracht haben. Mhm. Und das wiederum konnte ich nicht verstehen und bin noch mehr ausgeflippt quasi. Ja, deswegen, ja, ich würde sagen, ich bin definitiv jemand, der zu viel fühlt.
Weißt du, wo das herkommt, dass du die Verantwortung für die Emotionen anderer übernimmst, bis hin zu, könnte ich auch fast sagen, narzisstischen Zug, dass man sozusagen alles, was geschieht, immer mit einem selber zu tun hat?
Nee, keine Ahnung.
Solange du weißt, dass es nicht immer genau der Realität entspricht, ja, ist es ja auf jeden Fall hilfreich. Lass uns mal über den KitKat-Club ein bisschen näher sprechen. Ich glaube, die meisten Menschen haben davon schon mal gehört. So ging es mir. Ich bin jetzt wirklich die perfekte Testperson. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, habe gesagt, was assoziierst du mit dem KitKat-Club? Ich wusste, das ist ein Nachtclub in Berlin. Aber erzähl doch mal von einem Vollprofi sozusagen, wie seht ihr euch, wie ist so die offizielle Bezeichnung dieses Clubs?
Ich glaube, es gibt keine offizielle Bezeichnung des Clubs, außer den Clubnamen. Und der ist KitKat-Club. So. Ich habe es versucht zu beschreiben, also deswegen habe ich auch ein Buch. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich das Buch überhaupt geschrieben habe, um selbst mal für mich zu realisieren, was der KitKat-Club eigentlich ist. Und ich glaube, im Buch ist es mir ganz gut gelungen. Aber wenn du es so an einem Satz haben möchtest, dann wäre wahrscheinlich, es ist ein sexpositiver Techno-Club in Berlin. Die Beschreibung. Das Problem an dieser Beschreibung ist nur, dass sie zu oberflächlich ist, weil sexpositive Techno-Clubs gibt es Massen in Berlin. Mhm. Und dazu kommen ja noch sexpositive Veranstaltungen, also die nur ab und zu mal irgendwo stattfinden. Ja, und damit ist Berlin wirklich voll. So. Deswegen ist es eigentlich zu oberflächlich, das aufs KitKat zu beziehen. Und deswegen würde ich sagen, es ist einfach ein Ort, wo man für eine Nacht eine fast ideale Gesellschaft erleben kann. Und zwar innerhalb eines Kunstrahmens. Ja, ich glaube das. So, jetzt hat man aber wenig Vorstellungen, wenn ich das so sage. So, du triffst an einem Abend die ideale Gesellschaft innerhalb eines Kunstrahmens. Da hat man keine Vorstellung davon. Das ist eigentlich das, was schade ist. Also am liebsten würde ich so einen Satz sagen und in jedem Kopf müssten sozusagen Bilder losgehen und ja, aber es passiert halt leider nicht.
Dann wäre die Schlange noch deutlich länger, als sie sowieso schon jeden Tag, jede Woche bei euch ist. Ein Begriff, der, wenn ich Menschen gefragt habe, oft gekommen ist, ist so eine Art Swingerclub. Und das ist, glaube ich, was, wovon ihr euch auch aktiv abgrenzen möchtet, aber nicht jeder ist in so Feinheiten drin. Deshalb, wo endet der KitKat-Club sozusagen? Du hast gerade von sexpositiv gesprochen. Das ist, glaube ich, ein Begriff, den man in der Szene kennt, aber eben außerhalb der Szene nicht so. Und wo fängt Swingerclub an?
Swingerclub ist was ganz anderes als KitKat-Club. Also es sind zwei ganz unterschiedliche Konzepte, würde ich fast sagen. So. Also ja, ein Swingerclub ist auch sexpositiv, aber ein Swingerclub ist auch noch da geht man nur hin, um Sex zu haben. Das tust du im KitKat nicht. Du kannst im KitKat zum Feiern kommen, du kannst zum Reden kommen, du kannst zum am Pool sitzen und quatschen kommen, du kannst zum Trinken kommen oder zum, was auch immer dir einfällt, irgendwie, was du gerne in einem Club machen möchtest, kannst du ins KitKat kommen. Swingerclub ist immer ausgelegt für Sex. Da soll nur Sex drin stattfinden, quasi. Also klar, die haben auch eine Bar, du kannst auch was trinken, du kannst dich auch erstmal kennenlernen und so weiter. Aber eigentlich ist klar, wer in Swingerclub geht, möchte Sex. So. Und auf dieser Grundlage basiert sozusagen alles. Und bei uns ist es eher so, das ist nicht die Grundlage, sondern eher, wenn du das Bedürfnis hast, Sex zu haben in einem Moment, dann kannst du es tun. Du brauchst dich quasi nicht zurückhalten, wie zum Beispiel im Restaurant. Mhm. Ja, wenn jetzt zwei Menschen, die sich irgendwie mögen und sexuell attraktiv finden, im Restaurant sitzen und da geht so ein bisschen, keine Ahnung, man schiebt sich die Gäbelchen hin und her und füßelt ein bisschen rum oder was auch immer. Und da, irgendwann kommst du zu dem Punkt, da musst du dich zurückhalten, weil in einem Restaurant Sex zu haben, ist zumindest in den meisten Restaurants, zumindest die ich kenne, noch nicht möglich. Und im KitKat kannst du es einfach tun. So, ich würde sagen das, aber es ist nicht die Basis, weswegen du reingehst. Mhm. Ja. Und Swinger-Leute sind halt auch viel mehr unter sich, würde ich sagen. So KitKat-Leute triffst du überall auf der Welt, egal in welcher Nation, egal in welcher Sprache, egal in welchem Leben, so ob Putzfrau, ob Unternehmer, ob keine Ahnung, alles dazwischen, alles drüber, drunter und so weiter. Du triffst auf der ganzen Welt KitKat-Leute. Swinger-Leute sind eher unter sich. Du triffst die auch auf der Welt, aber geballt. Also Swinger-Leute, dadurch, dass sie ja so gerne swingern, verabreden sich dann zum Beispiel auf so Swinger-Reisen und sowas. Mhm. Und dann fliegt halt so ein Flieger mit, keine Ahnung, 30, 40 Swinger-Leuten in zum Beispiel so ein FKK-Hotel oder sowas. Mhm. Und dann buchen die das ganze Hotel. Und dann sind die quasi unter sich, aber in einem anderen Land. Das würden KitKat-Leute vermutlich nur im kleinen Rahmen machen. Also klar sind schon Freundschaften, Beziehungen, Ehen, Kinder und so weiter aus dem KitKat-Club heraus entstanden. Aber die würden sich nicht so zusammenrotten, sage ich es jetzt mal. Mhm. Sondern da bleibt eigentlich eher jeder für sich. Und jeder ist froh, wenn er sich irgendwo trifft. Also egal, ob im KitKat oder irgendwo in der Welt. Ich habe zum Beispiel einen KitKat-Stammgast in Hongkong auf dem Flughafen getroffen. Und wir waren total glücklich, uns dort zu sehen. Mhm. So. Aber es ist halt, ja, es ist nicht so, dass wir uns so zusammenrotten und dass ich jetzt zu ihm sagen würde, oh, du bist auch hier, lass mal beim nächsten Mal zusammen nach Hongkong fliegen. Mhm. So ist es halt nicht. Mhm,
verstanden. Jetzt seid ihr bekannt für eine sehr strenge Tür, wie so jeder Club, der etwas auf sich hält. Wir haben im Vorgespräch über das P1 gesprochen hier in München, wo ich mit Anfang 20 versucht habe reinzukommen. Aber es ist ein ganz anderes Konzept bei euch. Und was ich in der Vorbereitung spannend fand, auf der einen Seite steht ihr extrem für Diversität, für Inklusion, für Toleranz. Auf der anderen Seite kriegen, ich weiß nicht, 90% oder mehr der Menschen an der Tür gesagt, du gehörst nicht dazu. Also wie kriegt ihr das mal moralisch-ethisch zusammen, dass ihr auf der einen Seite sehr viele Menschen ausschließt und auf der anderen Seite aber sehr inklusiv seid?
Genau, also die Betreiberin hatte irgendwann mal gesagt, wir sind ein exklusiver Club ohne wirtschaftliche Exklusivität. Mhm. So. Das heißt, die, die bei uns sind, sind exklusive Menschen, aber es ist nicht an ihr Geldbeutel gekoppelt, wie die meisten exklusiven Clubs. So. Und ganz im Gegenteil, je abgespaceter du aussiehst, desto eher kommst du halt hinein. So. Wir wollen halt einfach keine Normalität im Club haben. Mhm. So. Weil Normalität ist immer auch Bewertung, Urteil, Grenzen austesten und so weiter. Ich will gar nicht sagen, dass es das alles gar nicht im KitKat-Club gibt, aber eigentlich möchten wir Menschen drin haben, die das nicht machen. Also die, wenn man sich zum ersten Mal oder so begegnet, direkt die Schubladen aufziehen, die direkt bewerten, aburteilen und so weiter. Ich sehe schon ein, dass so manche Wissenschaftler sagen, ja, aber so funktioniert ja unser menschliches Gehirn, wir können ja gar nicht anders, es muss ja alles eingeordnet werden. Und ja, ich sehe das auch ein. Und natürlich stelle ich auch fest, dass wenn ein sportlicher Mensch vor mir steht, dieser Mensch ein sportlicher Mensch ist. Mhm. So, aber deswegen mache ich quasi noch keine Bewertung darauf, dass dieser Mensch nur aufgrund dessen, dass er sportlich ist, besser ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Und genauso stelle ich natürlich fest, irgendwie, wenn ein übergewichtiger Mensch vor mir steht, dass dieser Mensch übergewichtig ist. Aber es ist halt nur eine Feststellung. Und sie hat quasi gar nichts damit zu tun, wie ich diesen Menschen finde oder was ich über diesen Menschen denke oder irgendwie sowas. Und eigentlich möchten wir solche Menschen im Club haben. Und natürlich ist es auch einfach ein Schutzraum. Das darf man halt immer nicht vergessen. Und zwar ein Schutzraum für die Leute, die am Rand der Gesellschaft stehen. Und das vergessen so viele. Und ich verstehe nicht, warum die das vergessen. Also ich verstehe nicht, wie man so etwas vergessen kann. Das ist so wichtig, weil du fühlst dich, wenn du am Rand der Gesellschaft stehst, egal durch was. Es fängt ja schon an, ob du eine Frau bist. Selbst Frauen stehen immer noch am Rande der Gesellschaft bei uns. Ja. Ob du ein queerer Mensch bist, ob du dich anders fühlst oder wie ich einfach in die nicht so schönen Ecken des Lebens auch mal guckst oder sowas. All das macht es eben schwer, einfach mal in bestimmten oder in manchen Phasen deines Lebens mit die gesamte Zeit diese Realität einfach auszuhalten. Mhm. So. Und deswegen steigst du einmal in so eine Nacht ein, hebst das, was dich sowieso anders macht, outfitmäßig hervor. Also stilisierst es vielleicht sogar zu einem Kunstprojekt oder so für die eine Nacht, mhm, und gehst dann so in einen Raum, wo du sicher bist, dass du nicht verurteilt, nicht bewertet und so weiter wirst, sondern wo du Gleichgesinnte triffst, wo du andere triffst, die am Rand der Gesellschaft stehen. Das mag ein anderer Rand sein, so, ja. Aber genau dadurch entstehen dann auch richtig gute Gespräche. So, also was habe ich schon philosophiert im KitKat? So, und dann ist ja Berlin auch noch so, Berlin gilt ja als besonders oberflächlich, mhm, weil du eigentlich keine richtigen Freundschaften in Berlin schließen kannst, so sagt man, ja. Und das trifft zum Teil auch zu. Aber Berliner haben etwas, was ich so noch nie irgendwo auf der Welt erlebt habe. Du kannst Berliner zum ersten Mal treffen, in ein richtig tiefes Gespräch, also wirklich in so Gespräch, so Seelenabgründe eintauchen für mehrere Stunden. Tauchst wieder auf, Kontakt vergessen. Das ist Berlin. So. Mhm. Und ich liebe das. So, und die Freundschaften entstehen dann aber halt über die Jahre. Und auch das liebe ich. So, weil ich muss nicht jede Woche mit einem Menschen ins Kino gehen, um zu sagen, das ist mein Freund. Mhm. Wenn ich den einmal im Jahr sehe, wir gehen zusammen essen, tauschen uns aus und verschwinden wieder, dann ist das trotzdem auch mein Freund. Auch wenn ich den Rest des Jahres nicht sehe, weil sich vielleicht unsere Leben gerade in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Mhm. Und deswegen liebe ich Berlin. Also dafür liebe ich Berlin. So, mhm, und das ist halt im KitKat nochmal verstärkt. So. Ja. Und deswegen treffen sich ganz, ganz viele Leute, die eher so am Rand stehen oder die vielleicht sogar in der Mitte der Gesellschaft stehen, aber auch mal gerne am Rand stehen möchten und kommen deswegen die Nacht zu uns oder sowas. Und somit hast du eigentlich alle da, alle Menschen, die es gibt, aber du hast von diesen allen Menschen, finde ich, die besten.
Und du selbst warst ja auch teilweise an der Tür, beziehungsweise hast teilweise unterstützt etc. Und eure Betreiberin war auch lange an der Tür. Was ist denn so neben extravagantem Outfit nochmal so die weichen Faktoren, wenn ihr jemanden in Bruchteilen von Sekunden bewerten müsst oder zumindest die Passfähigkeit für euer Konzept bewerten müsst? Welches Kriterienset geht da in euren Köpfen vor sich?
Man versucht halt immer herauszufinden, ob die Person wirklich in den Club hineinpasst. Also vom Mindset her. Nicht unbedingt vom Outfits kannst du an jeder Straßenecke kaufen. Also ums KitKat drumherum gibt es irgendwie 3 Spätis, die verkaufen mittlerweile KitKat-Outfits. Ja. Mhm. So. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du eigentlich das Mindset der Person dann checkst irgendwie und ob sie sich drin halt so verhalten würden, wie du es machst. Grundsätzlich verraten sich Menschen relativ schnell.
Ich weiß.
Wenn du Menschen Kritik gibst oder zum Beispiel Kürster da immer provoziert mit so ungewöhnlichen Fragen, so zum Beispiel kannst du ein Goethe-Gedicht rezitieren oder sowas und sie dann so, ja, wenn du das machst, dann lasse ich dich rein. So. Das fand ich sehr lustig, sehr, sehr lustig. Und ich bin eher so ein bisschen die Provokante. Ich bin eher die so ein bisschen provoziert, um mal zu gucken, irgendwie, wie du reagierst. Und die Menschen verraten sich dann. Und wenn dann einer vor mir steht, ja, aber ich bin ja so sexy. Schon verloren. Ja. Schon verloren. Ja, so. Du kannst dich ja, ich finde es ja schön, dass du dich sexy findest. Und du kannst dich so sexy finden, wie du willst. Aber wenn das deine Antwort auf meine Provokation ist, darfst du wieder gehen. So, oder jetzt bin ich ja an der Kasse. Und manchmal glauben die dann, die haben es geschafft, die haben es reingeschafft, die Menschen. So, weil vorne am Tor ist ja die erste große Kontrolle sozusagen, an der Tür ist nochmal so eine Mini-Kontrolle und dann landen sie quasi bei mir. Mhm. Und da denken viele, jetzt bin ich im KitKat drin, jetzt, ich habe es geschafft. Und dann gehen sie scheiße mit mir um und dann dürfen sie den Club auch direkt wieder verlassen. Also wer so tut, als ja, du bist ja nur die kleine Kassiererin irgendwie, mit dir muss ich einfach nicht freundlich umgehen. Alles klar, da ist die Tür, tschüss. So. Oder auch wenn Menschen, es gibt so Menschen, die ignorieren dann die Securities. Also das verstehe ich ja gar nicht. Mhm. So, wie kann man denn einen Security ignorieren? Aber es gibt Menschen, die kommen rein, stehen an der Kasse, diskutieren über was auch immer irgendwie, wer bezahlt, ob sie überhaupt rein wollen, ob sie nicht rein wollen und so weiter. Und der und vorne, aber im Eingangsbereich muss es relativ schnell gehen, einfach weil sonst warten die Leute zu lange. Mhm. Und wir müssen die Leute relativ schnell, und deswegen können wir quasi Diskussionen direkt vor meinem Tresen nicht zulassen. So. Und dann fordert die Security, redet dann mit denen und fordert die zu irgendwas auf und die ignorieren das komplett und führen ihre Diskussion weiter. Die dürfen auch direkt wieder gehen. So. Oder auch Leute, die kommen dann rein, stehen an der Kasse, ja, aber hier sind Fotos noch okay und fangen an, sich selber zu fotografieren, wo ich denke, okay, ja, du könntest dich hier in diesem Eingangsbereich eventuell noch fotografieren, aber nicht vor mir. So. Nee. Und noch bist du ja auch gar nicht drin. Die müssen dann auch leider wieder gehen. Also Menschen verraten sich wirklich schnell und einfach.
Du hattest vorhin gesagt, eine Gesellschaft, wenn sie so wie im KitKat-Club wäre oder so ungefähr, wäre eine bessere Gesellschaft. Also,
eine ideale, Verzeihung.
Was würdest du sagen, sind so die Werte, die eure Klienten, eure Kunden, eure Feiernden miteinander verbindet? Dass sie am Rande der Gesellschaft sind, das ist sozusagen so mal so das eine Kriterium, aber auf einer Wertebasis. Was vereint euch?
Also es sind unsere Gäste und ich würde sagen, erstmal die Achtsamkeit, also jeder möchte achtsam mit dem anderen umgehen. Mhm. Also es ist halt auch so, dass im KitKat hört deine Freiheit auf, wo die Grenze eines anderen beginnt. So ist es einfach so. Und nur durch Achtsamkeit steht quasi so ein Umgang miteinander, wo sich jeder wohlfühlt. Egal, wie seine Charaktereigenschaften ist. Also ob der schüchtern ist, ob der laut ist, ob der wild tanzt, ob der ganz ruhig in der Ecke für sich tanzt, was auch immer. So, ich glaube, jeder Mensch hat so ein gewisses Maß an Höflichkeit und Respekt und Achtsamkeit verdient, damit man sich, zum Beispiel bin ich gestern hier durch die Münchner Straßen gelaufen und ich weiß nicht, wirklich nicht, was mit euch Münchnern los ist, aber ihr lauft ganz dicht an fremden Menschen vorbei.
Okay.
Ich mag das gar nicht. Wirklich, ich krieg richtig Aggressionen. So, aber für euch scheint das ganz, ganz normal zu sein, weil auch heute irgendwie
weißt du,
bin
voll
ich...
voll ist überall.
Ja, genau. Aber ein bisschen mehr Platz gibt's schon. Ne? Ja, so, aber ja, es ist voll bei euch. Und trotzdem lauft ihr wirklich eng an euch fremden Menschen vorbei. Und ich kann das gar nicht nachvollziehen. Also ich kriege ja wirklich ein bisschen Panik und ein bisschen Aggression an. So. Aber es scheint eben so ein Münchner Ding irgendwie zu sein. Ja? Also es scheint hier irgendwie so gang und gäbe zu sein. Mhm. Und während in Berlin man versucht, irgendwie schön Abstand voneinander zu gewinnen auf der Straße. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte.
Ja, was die eure Gäste vereint auf einer Wertebasis, also die Achtsamkeit.
Genau, diese Achtsamkeit, genau. Und diese Achtsamkeit sorgt eben auch dafür, zum Beispiel, dass wenn Leute schnell durch den Club müssen, so Runner oder sowas, ja, manchmal stehen schon Leute im Weg, ganz klar. Aber eigentlich wird so ein bisschen Platz gemacht. Oder einer, wenn die mit dem Rücken zu ihm stehen, dann tippt einer an und sagt, hey, der Runner kommt gerade oder so, mach mal Platz. So, solche Sachen. Oder wenn sich zwei Gäste anrempeln, aus Versehen, ja, weil auch bei uns ist es eng, im Club kannst du dann keinen Abstand mehr halten. Und sich anrempeln aus Versehen und dann entschuldigen sich oft beide. Mhm. So.
Statt sich provoziert zu fühlen, genau, oder aggro zu werden, genau, oder wie auch immer. Ja. Okay.
Und dann entschuldigen sich beide und ich glaube, das erschafft eben so einen Raum, wo sich jeder Mensch ganz unabhängig von seinen Charaktereigenschaften und auch unabhängig davon, wie er sich theoretisch wohlfühlen würde, die fühlen sich dann einfach wohl. Mhm. Und durch dieses Wohlgefühl geht man dann wiederum anders miteinander um irgendwie. Und dann ist es halt so, dadurch, dass jeder weiß, dass eben oft Menschen im Club sind oder viele Menschen im Club sind, die so ein bisschen anders sind als die anderen, dass man diese Andersartigkeit komplett feiert. So, also wenn du jetzt so ein richtig geiles Outfit am Ende vielleicht noch selbst gemacht oder sowas trägst, dann wirst du richtig hart, du wirst mit Komplimenten überschüttet im KitKat. Oder was mir oft Frauen erzählen, viele Frauen haben Probleme, zu uns zu kommen, wenn sie übergewichtig sind. So, nun bin ich ja selber stark übergewichtig. Also ich kann das ja gar nicht verstecken irgendwie. Also Übergewicht kann man sowieso nicht verstecken. Ja, so, man kann nur gut damit leben oder sich selbst, also sich im Kompletten versuchen zu verstecken. So. Und deswegen haben viele Frauen, die übergewichtig sind, haben so ein bisschen Probleme, zu uns zu kommen. Aber es gibt zum Glück relativ viele übergewichtige Frauen, die unsere Gäste sind. Und die ziehen manchmal so richtig knappe Sachen an. Also wo eigentlich so das Übergewicht so nochmal so dargestellt wird. Oh, ich liebe das, wirklich. Ich liebe das. Und auch diese Frauen zum Beispiel bekommen dann richtig viele Komplimente. Mhm. Und gerade die zum ersten Mal kommen oder sowas, oder es gibt jetzt so ein paar wenige Frauen, die meinen, ja, ich bin wegen deinen Videos jetzt gekommen oder sowas. Ne? Und dann sage ich immer, hey, wenn du zum ersten Mal da bist, wenn du rausgehst und mich siehst, bitte sag mir, wie es war. Mhm. Und viele Frauen kommen dann zu mir und sagen, die haben genau für das, wo sie immer dachten, das ist ihre Unsicherheit. Ne? Also Frauen haben ja dann immer noch mal so spezifische Unsicherheiten manchmal mit ihrem Körper. Genau dafür wurden sie komplett gefeiert. Und genau dafür haben sie dann richtig tolle Komplimente bekommen und so weiter. Und dann meinte ein Beispiel war mal, da war eine Frau und ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich sie so reinlassen kann, weil sie noch so einen relativ normalen Rock getragen hat, der auch ein bisschen länger war. Und sie war eben auch so ein bisschen übergewichtig und dann war so ein bisschen Diskussion und dann meinte ich, komm, geh einfach mal rein, guck dir das alles mal an und so weiter. Und sie hat, glaube ich, nach 1,5 Stunden den Rock an der Garderobe abgegeben. So, ich denke, ja, das ist KitKat. So, genau das ist KitKat.
Wenn man sich vorstellt, wie das in krassem Kontrast zu den Kommentarzeilen von vielen Social-Media-Plattformen steht, wo genau das Gegenteil ungefragt bewertet wird. Jetzt seid ihr ja wirklich eine Legende im Nachtleben, in der Kulturszene. Ich glaube, über 30 Jahre seid ihr am Start. Du hast schon ein paar der Erfolgsgeheimnisse geteilt, aber ich bin jetzt nicht mehr aktiv im Nachtleben, aber es gibt Clubs, die werden mal 2, 3, 5 Jahre gehypt und dann verschwinden sie auch wieder wie ein verblasster Stern. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Konzepten wie eurem, dass sich das über Jahrzehnte etabliert hat?
Also ich glaube, Küstner hat da aber schon irgendwie eine Struktur geschaffen, die einfach überlebensfähig ist. So. Weil ein schöner Club ist ein schöner Club, aber du brauchst eine Buchhaltung. Die Getränke müssen geliefert werden, Strom sollte irgendwie vorhanden sein und so weiter. So, das sind ja auch alles Sachen, die einfach mit dazugehören. Und deswegen würde ich sagen, Kürsten hat einfach im Hintergrund eine Struktur geschaffen, die überlebensfähig ist. Aber ich glaube, das, was wirklich geschehen ist, ist eben diese Entwicklung mit dem Zeitgeist. Guck mal, ich bin 1998 in den Kitkat-Club zum ersten Mal. Damals war ich 18 Jahre alt und es war total verschrien, in den Kitkat-Club zu gehen. Also wenn du in den Kitkat-Club gegangen bist, warst du definitiv mindestens absolut pervers. Mhm. Und ich habe auch damals zum Beispiel Kitkat-Club nicht in meinen Lebenslauf geschrieben. Also als ich dann schon da gearbeitet habe, aber ich habe ja immer nebenbei noch irgendwas anderes gemacht, sondern immer den Firmenname, der halt nicht darauf schließen lässt, dass das der Kitkat-Club ist. Und man war richtig, richtig verschrien und man hat das niemandem erzählt. Also du bist nicht einfach zu irgendjemandem, den du nicht kanntest, gegangen und sagst, ja, ich gehe manchmal abends im Kitkat feiern oder so. Und heute ist es ganz, ganz anders. Also heute ist es fast schick, bei uns zu arbeiten. So, also es ist fast so eine Auszeichnung. Also wenn du ein Jahr im KitKat arbeitest, scheint es so zu sein, kannst du auf deine Neuseeland-Reise irgendwie verzichten oder sowas, um dann wieder an andere Firmen gut aufgenommen zu werden. Und mittlerweile ist es auch schick, so anzugeben und zu sagen, ich war heute nach dem KitKat. Meine Tochter hat mir das gezeigt, ich habe ein Video gesehen von so, ich glaube es war ein MMA-Kämpfer oder Boxer oder irgendwie so Kampfsport, weil meine Tochter macht ja auch Kampfsport und auf jeden Fall so Influencer oder größere Leute in irgendeinem so Sportbereich. Und die meinten, ja, sie verbringen heute Nacht die Nacht im KitKat und haben da so dieses Get Ready With Me Videos gemacht und so weiter und sind dann zum KitKat gefahren. Mhm. Der Clou an dem ganzen Sache ist, meine Tochter zeigt mir das Video und ich freue mich sogar erst so und denke mir, naja, ist ja gut, wenn auch mal so ein paar YouTuber zu uns kommen und vielleicht so bis zum Eingang sozusagen ihre Reise mitfilmen, nutzt uns ja. Und am Ende des Videos siehst du einfach, dass der Club gar nicht auf hat. Mhm. Und jeder, der das KitKat kennt, jeder, der jemals da war, sieht einfach, der Club, die haben das einfach irgendwie gemacht und haben sich dann aber vor einem geschlossenen Club gestellt, haben da ihr Endvideo produziert quasi und sind wieder nach Hause gefahren.
Mhm. Spricht für die Marke.
Spricht für die Marke. Und gleichzeitig denke ich mir auch, weia, was passiert denn da? Ja. Mhm. Und ja, also es scheint jetzt schick zu sein, irgendwie ins KitKat zu gehen und im KitKat zu sein und so weiter. Mhm. Genau, das, was es natürlich auch für uns ein bisschen schwieriger macht, die richtigen Leute rauszufiltern für so eine Nacht.
Mhm. Du hast jetzt ein paar Mal schon Kirsten angesprochen, eure Betreiberin, und du schreibst im Buch auch, dass sie sowas wie deine Mentorin oder vielleicht sogar Ersatzmutter zeitweise war. Was würdest du sagen, ist über all die Jahre und Jahrzehnte so die wichtigste Lektion, die du von ihr gelernt hast, die man so in keinem Buch, in keinem Management-Seminar oder sowas je zu hören bekommt?
Ich glaube, was sie mir wirklich beigebracht hat, also neben sei du selbst, egal was andere von dir halten, ist es, glaube ich, umgib dich mit Neinsagern. Das ist auch sehr lustig, weil genau heute habe ich ein Video dazu rausgebracht, also aufgenommen habe ich die schon eher, aber heute kam das so, wurde es veröffentlicht. Mhm. Und dann meinte ich halt auch, ja, ich bin so ein Neinsager, ich bin so ein Mensch, der sagt erstmal zu allem grundsätzlich nö. So. Und Kirsten war aber tatsächlich die allererste Person in meinem Leben, die sich bewusst nicht mit Ja-Sagern umgeben hat. Ansonsten habe ich eigentlich nur Personen kennengelernt, die so gerne ein bisschen, ja, die sich gerne mit Ja-Sagern umgeben oder denen gerne so ein bisschen Honig ums Maul geschmiert wird oder so. Und Kirsten war die allererste Person in meinem Leben, die das bewusst nicht getan hat, sondern die sich bewusst mit Nein-Sagern umgeben hat. Und das fand ich schon sehr, sehr faszinierend, ja.
Die Antwort liegt auf einer Oberfläche auf der Hand, aber jetzt mal ein bisschen tiefer gehen. Warum glaubst du, obwohl Menschen wissen, dass Kritik natürlich sie vorwärts bringt, aber warum ist es so der leichtere Instinkt, sich mit Ja-Sagern? Mir fallen sofort ein paar Politiker im Moment ein, etc. Also warum glaubst du, ist die ganze Welt umgeben mit Menschen, die Ja-Sager um sich sammeln?
Ich glaube, weil kein Mensch versteht, was Kritik eigentlich ist.
Was ist Kritik?
Kritik ist, finde ich, immer eine Idee, auf die du selbst nicht gekommen bist.
Sag das nochmal, für einen starken Satz.
Kritik ist immer eine Idee, auf die du selbst nicht gekommen bist.
Warum haben wir dann Problem damit, Ideen zu hören, die uns selbst nicht gekommen sind?
Ja, das weiß ich nicht genau. Also kommt halt wahrscheinlich das Ego uns im Weg. Mhm. Wir Menschen fühlen uns halt schnell angegriffen und auch schnell in so einer Erklärposition. Mhm. So, und ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Ich glaube, da müsstest du wieder Profis fragen zu dem Thema. Ich habe keine Ahnung. Mhm. So, ich weiß nicht genau, wo das herkommt, aber es scheint gerade bei uns in Deutschland so zu sein, Dass wir so stark abhängig sind, wie wir wahrgenommen werden und dass wir immer positiv wahrgenommen werden möchten. So. Also es gibt ja auch wirklich viele Menschen in Deutschland, die sozusagen eigentlich kein Leben für sich leben, weil sie immer den anderen Gefallen tun. Das kommt dann manchmal erst viele, denen fällt es vielleicht selber sogar erst viele Jahre später auf oder so. Aber ich kenne richtig viele Menschen, die so wenn sie schon älter sind, ins KitKat kommen. Und dann frage ich manchmal so, hey, warum geht ihr ins KitKat? Was macht ihr hier so? Und so weiter. Und dann wird mir oft von Frauen wiederum, also es sind dann oft wirklich öfter die Frauen als die Männer, wird mir von Frauen erzählt, ja, ich habe jetzt mein Leben gelebt, ich war verheiratet, ich habe irgendwie 2, 3 Kinder bekommen. Die sind jetzt alle außer Haus. Ich habe mich jetzt gerade von meinem Mann getrennt irgendwie, weil irgendwann war es nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt will ich nochmal alles sehen, was ich vorher nicht sehen konnte. Und denen fällt da erst auf, dass sie erst ihrem Mann alles recht gemacht haben. Der sollte dann Karriere machen und so weiter. Das ist meistens auch noch die Generation, die noch älter ist als ich. Mhm. Da war das noch gang und gäbe, dass so die Frau den Mann unterstützt hat, damit er Karriere machen kann. Dann wurde sich um die Kinder gekümmert. Dann so und die, über all die Jahre haben die sich halt um alle möglichen Menschen gekümmert, nur nicht um sich selbst. Und das geht dann manchmal nochmal los, wenn man dann ein bisschen älter ist. Und aber jetzt habe ich schon wieder die Frage vergessen, verdammt.
Es ging darum, warum wir sehr gerne uns mit Ja-Sagern umgeben. Da sagtest du, kommt sicher das Ego ins Spiel und dass wir einfach nicht gut darin sind, auch die eigenen Bedürfnisse zu priorisieren.
Genau, und dann, verzeihung, ich bin dir ins Wort gefallen, aber manchmal muss ich Gedanken so schnell festhalten, bitte, sonst gehen sie bitte wieder verloren. Und dann frage ich diese Frauen, warum sie nicht schon eher so ausgebrochen sind aus ihrem Leben, ne? Weil selbst wenn Kinder noch nicht aus dem Haus ist, kannst du ja schon wieder anfangen, ein bisschen mehr zu leben und so. Und dann meinen sie, sie haben gar nicht festgestellt, dass sie sozusagen das gar nicht perfekte Leben für sich geführt haben. Sondern es war immer klar, die kümmern sich und verlieren sich aber so ein bisschen dabei selbst. Und sie meinten, sie haben das alles gemacht, weil sie positiv wahrgenommen werden wollen. Die wollten von ihrem Mann geliebt werden, die wollten von ihren Kindern geliebt werden, die wollten Achtung in der Nachbarschaft und manchmal hängt so eine Gemeinschaft dabei. Also gibt ja auch zum Beispiel hier so Kirchengänger, auch im KitKat beispielsweise, oder die leben dann auf einem ein bisschen am Rand von Berlin oder kommen aus einem ganz kleinen Dorf irgendwo von der Welt. Dann gibt es immer noch so eine Gemeinschaftsstruktur. Dann meinen sie, ja, sie wollten da positiv wahrgenommen werden und so weiter. Und irgendwie sind wir Menschen darauf bedacht, vor allem finde ich in Deutschland, dass wir so positiv wahrgenommen werden. Und ich glaube, das hält uns davon ab, weil jede Kritik ist ja für uns ein Angriff. Aber es ist oft gar kein Angriff. Also Kritik ist selten ein Angriff. Also ich möchte fast nie Menschen angreifen, übe aber sehr, sehr oft Kritik aus. So. Und irgendwie empfinden wir das so. Aber woher das herkommt, das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten.
Ich glaube, dass viele Menschen die Ebene zwischen persönlichem Angriff, wie du sagst, und sachlichem Widerspruch für sich nicht so trennen können. Das ist zumindest was ich oft erlebe. Wenn man auf einer sachlichen Ebene diskutiert, dass es sehr schnell auch persönlich genommen wird. Ich möchte noch zum Schluss einen der, wie ich finde, zentralsten Sätze oder auch das Motto des ganzen Buches mit dir ein bisschen zerlegen, und das ist: Lebe dein Leben, wie du es willst. Da sind wir schon mittendrin, denn du bist bereits perfekt. So, das kann wie ein Kalenderspruch klingen, den man schon 100.000 Mal gehört hat, aber jemand wie du zeigt auch und hinterlegt das mit Geschichten, dass es auch tatsächlich möglich sein kann. Den Begriff perfekt finde ich persönlich mittlerweile, das ist so ein Weg, den ich gegangen bin, gar nicht mehr so attraktiv oder erstrebenswert, weil es fühlt sich immer wie so ein Moving Target, so ein bewegendes Ziel oder ein bewegtes Ziel, was man nie richtig greift an. Aber wenn du von deiner Tochter sprichst etc., dann funkeln deine Augen und du lebst das und sagst, es ist perfekt. Du sprichst in dem Kontext auch über wahre Schönheit in Abgrenzung zu gefilterten Schönheit, zu manipulierter Schönheit etc. Was ist für dich wahre Schönheit, so wie du es jetzt in fast 46 Jahren für dich rausgefunden hast?
Also Schönheit, finde ich, entsteht immer dann, wenn es echt ist. So, wenn irgend, vor allem bei Menschen. So, also klar, ich finde hier, ihr seid hier umgeben. Also München ist wirklich eine schöne Stadt, würde ich sagen. Da kann Berlin nicht mithalten. Berlin ist wirklich hässlich. Hässlich wie die Nacht. So. Und trotzdem ist es halt sehr unterschiedlich schön. So, ihr habt halt diese tollen alten Gebäude, ihr pflegt das irgendwie, eure Straßen sind breit, überall steht bei euch ein Springbrunnen. So gefühlt. Hier Straßenecke kriegt ihr einen eigenen Springbrunnen bei euch. Und das ist schön. Das Wetter ist definitiv besser. So, das ist schön. So. Aber Berlin ist halt auch schön, nur eben nicht auf so eine schöne Art. So, sondern, aber Berlin ist halt echt und Berlin ist halt rau und unhöflich und keine Ahnung, mit über alles wird mit Graffiti vollgesprüht. Also egal, was du in Berlin siehst, alles ist mit Graffiti vollgesprüht. Ich will immer Graffiti und Konfetti verwechsel ich immer, weil im KitKat auf dem Fußboden liegt immer alles voller Konfetti. Mhm. Und das mag halt als nicht schön gelten und auch ich sehe, es ist nicht schön, aber es löst eben etwas anderes in den Menschen aus. So, und das macht sie auch ein bisschen roher und ein bisschen unfertiger und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, dass ist beides schön, so auch wenn das eine eben so eine, ich sag mal, auf Glanz polierte Schönheit ist und das andere eben keine so keine von dieser Art Schönheit. Und trotzdem ist es schön. Und so ist es bei Menschen auch. Je echter du bist, je echter du lebst und je mehr du weißt, wie du dein Leben leben möchtest, desto schöner wirst du. So ist es einfach so. Guck mal, du siehst es an mir. Ich bin eigentlich auch heute auf Hochglanz poliert, wenn man das so ausdrücken möchte. Ja, ich trage Schmuck. Man soll sehen, ich komme aus einer anderen Welt. Oder, dass ich jetzt direkt im KitKat-Outfit hier hocke so, und alle schockieren möchte. Das war, vor 20 Jahren hätte ich das gemacht. Du siehst, ich bin etwas ruhiger geworden. So. Also ich bin auch auf Hochglanz natürlich poliert, mit Lippenstift, mit Haare gewaschen, bla bla bla. Und trotzdem glaube ich, das, was mich wirklich schön macht, ist meine Authentizität. So. Und plötzlich ist es scheißegal, ob ich übergewichtig bin, ob hier meine, hier seht ihr, dass diese Schlackerarme, die man irgendwie nicht haben darf, dieses Doppelkinn, was keiner sehen darf und so weiter, das wird plötzlich nebensächlich. Und plötzlich sagt man, ich finde dich sexy. So, oder ich finde dich schön. So, und dann fragst du ja, warum denn? Und die Leute können manchmal gar keine Antwort geben, so, weil dann müsstest du ja beschreiben, was du schön findest. Und dann denkst du drüber nach und denkst, hä, aber sie ist ja eigentlich übergewichtig, hä, aber sie hat ja eigentlich das und sie hat ja und sie ist ja auch nicht mehr so jung und keine Ahnung, was uns also gegen Schönheit spricht, ja. Mhm. Und trotzdem sagen dann viele Menschen, du bist sexy oder du bist wunderschön oder du bist eine der schönsten Frauen, die ich kenne oder sowas. Und darum geht es. Ich glaube, darum geht es. Und wenn du gerade die Sachen, die als nicht schön gelten, so ein bisschen stilisierst, macht es dich noch schöner, weil jeder Mensch will doch an sich wahrgenommen werden. Jeder Mensch, egal wie schön er ist, bei Frauen sogar noch deutlicher. Ich finde, alle so richtig wunderschön Frauen, also alle Frauen sind wunderschön, aber die man so auf so ein Vogue-Cover klatschen könnte, die diese Art von Schönheit, diese schönen Frauen, die sind oft in ihrem Selbstwertgefühl ganz schön down. Also ich verstehe das gar nicht. Ich gucke die an und denke mir, hä? So du? Hä? Warum? Ja, du müsstest, die Welt liegt dir zu Füßen, so, ja. Und deswegen glaube ich, dieses Selbstwertgefühl, dieses zu sich selber stehen so und auch so durch die Welt zu laufen und zu sagen, es ist mir egal, ich wurde auch, als ich auf dem Weg her war, ich bin hier mit eurer Tram gefahren und ich wurde schon manchmal komisch angeguckt irgendwie, weil selbst wenn ich Sonnenbrille auf, man sieht natürlich, dass ich ein bisschen anders aussehe und in Berlin sind andere Blicke da, so, ne, und hier in München sind es wirklich nochmal anders und trotzdem glaube ich, dass jeder dachte, ist aber schön. So, also ich glaube nicht, dass selbst wenn Menschen komisch gucken, dass sie denken, was ist das denn? Also ich hab diesen Gedanken noch nie gehabt und ich glaube auch nicht, dass Menschen so denken. Also irgendwie glaube ich nicht daran. Und ja, und ich glaube, das ist es. Ich glaube, Authentizität, egal was man darunter versteht, aber vor allem zu wissen, was dich ausmacht und dass du das Leben so führst, wie es dieses Ausmachen eigentlich bedingt. Das ist Schönheit.
Das, also ich könnte dir stundenlang jetzt zuhören. Das, was du beschreibst, ist ja ein sehr erstrebenswerter Zustand, den du offensichtlich, weiß nicht, ob ganz oder zumindest teilweise für dich erreicht hast, aber ganz viele Menschen eben nicht. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst, und wir können jetzt nicht deinen ganzen Weg, steht auch viel im Buch drin, aber was aus deiner Sicht ist so, wenn Menschen sagen, ja, diese Einstellung möchte ich auch gerne haben, aber mir ist halt eher wichtig, was der Nachbar denkt, wie mein Chef über mich denkt, ich will eher die Arme verstecken, als sie jetzt in eine Kamera zu halten. Was ist aus deiner Sicht so Schritt eins, um in deine Richtung, nenne ich es jetzt mal, zu gehen?
Ja, ich glaube, diese Selbstakzeptanz. Ich glaube, zu akzeptieren, dass man halt anders ist. Und das war eben auch an meinem 38. Geburtstag bei mir der Fall. Da habe ich einen Trip organisiert mit meiner Tochter. Wir waren damals relativ arm oder das, was als arm gilt. Und deswegen sind wir quasi mit Zügen bis nach Barcelona gefahren. Also haben immer mal wieder Stopp gemacht, haben dann meistens so, heutzutage nennt man es Airbnbs, damals waren es irgendwie Ferienwohnungen, gewohnt und sind dann bis Barcelona gekommen. Und an meinem 38. Geburtstag war ich am Meer von Barcelona oder saßen wir am Meer von Barcelona. Und ich habe aufs Meer gestarrt und ich dachte, das ist es. Das ist es. Und seitdem sitze ich jedes Jahr zu meinem Geburtstag an irgendeinem verdammten Meer und starre drauf, weil ich denke, das ist es. Und das war für mich Schritt eins. Zu akzeptieren, dass man keine Geburtstagsparty braucht, um seinen Geburtstag zu feiern, dass man keine Kerzen auf dem Kuchen braucht, dass man gar nichts braucht, außer vielleicht irgendwie einen Blick, den man sonst nicht bekommt. Und das war für mich das Meer. So. Und seitdem organisiere ich immer so, dass ich zu meinem Geburtstag, also kaum einer weiß, wann ich überhaupt Geburtstag habe, auch zu den KitKat-Leute wissen das nicht. Und deswegen ist es jetzt so, dass ich immer zu meinem Geburtstag das so organisiere, dass ich zu meinem Geburtstag direkt an meinem Geburtstag an einem Meer sitze. Und das war für mich Schritt eins. Und das kann ich nur jedem sagen, wenn du irgendwann irgendetwas tust, und es sind oft die Kleinigkeiten, vergiss die großen Sachen. Die großen Sachen passieren irgendwie automatisch, aber die kleinen Sachen, die ganz kleinen Sachen, das sind die Sachen, auf die es ankommt. Und wenn du irgendwo sitzt und denkst, das ist es gerade, das ist mein Leben, und dann sollte es egal sein, was andere Menschen darüber denken, dann mach einfach so. Bei mir ist es halt der Blick aufs Meer, oder bei mir war es damals halt auch der Eintritt in den KitKat Club, und damals, der Club war wirklich verschrien, der war ja auch ganz klein und winzig in irgendeinem Kreuzberger Hinterhof, und es war mir egal, weil das Gefühl, was ich da drin hatte, war einfach wichtiger als alles, was andere Leute darüber gesagt haben.
Mhm. Und wie schaffst du es? Man hat ja nur einmal im Jahr Geburtstag. Ich persönlich liebe auch Geburtstag, jetzt gar nicht, weil ich was Spezielles mache oder so. Wir haben in unserer Familie jetzt die Tradition der Geburtstagswoche, weil ich sage, wenn man den Geburtstag so liebt, warum nur einen Tag im Jahr? Haben wir es zumindest auf eine Woche jetzt ausgedehnt. Aber wie schaffst du es dann, dieses Gefühl, was einmal im Jahr passiert, auch in deinen Alltag zu transportieren? Denn so wie ich dich jetzt sehe, bist du nicht nur an dem einen Tag in Barcelona oder wo auch immer glücklich, sondern du nimmst es mit ins echte Leben. Wie gelingt dir das?
Naja, wenn du einmal damit angefangen hast, dann wird dir plötzlich klar, ach, eigentlich stimmt das auch nicht in meinem Leben, oder eigentlich möchte ich lieber das in meinem Leben, und dann fängst du an, Dinge rumzusetzen. Ich muss sagen, seitdem ich Ü40 bin, hat sich mein Leben komplett verändert, vollständig. So, aber nicht, weil ich jetzt alles integriert habe, sondern es fing halt mit 38 an. Da merkte ich, okay, ich möchte zu meinem Geburtstag am Meer sitzen. Das war wirklich Schritt eins für mich. So. Und es war nur dieses Gefühl, was ich hatte, als ich in Barcelona am Strand saß. Und dann gehst du aber weiter. Ich bin immer ein Chaot. So. Deswegen, ich bin immer eigentlich mindestens 20 Minuten vor so einer wichtigen Verabredung wie mit dir da, weil es kann immer was schiefgehen bei mir. Ich kann immer in der falschen Tram sitzen, ich kann immer in die falsche Richtung fahren, ja, weil ich habe gar keinen Orientierungssinn, gar keinen. Also du kannst mich irgendwo aussitzen, ich würde niemals zurückfinden, niemals. Ja, also jeder, der mich ärgern möchte, so. Und gleichzeitig läuft in meinem Kopf ganz viel immer auf einmal, was dann halt auch dazu führt, dass ich einfach oft wirklich chaotisch bin. Ich bin auch strukturiert und so weiter, und ich kann auch gut arbeiten und sowas, aber ich muss zum Beispiel auch Dinge immer sofort erledigen. Also du hast mir irgendwann mal, das ist wirklich lange her, eine E-Mail geschickt und hast mich um ein paar Fotos oder so gebeten. Genau. Ich habe es sofort erledigt. Ja. Ich habe die E-Mail geöffnet, habe es auf der Stelle erledigt, weil ich genau weiß, würde ich es nicht sofort erledigen, würde ich es vergessen und dann... So, dann, genau. Und deswegen wirke ich so, als ob ich ganz strukturiert wäre. Mhm. So.
Kam mir auch so vor.
Genau. Bin ich aber nicht. Also ich bin wirklich so ein Chaotenkopf. Und aber habe quasi meine, viele Leute sagen immer, das ist meine Stärke und das ist meine Schwäche. Ich glaube, das, was du als Schwäche empfindest, ist in Wahrheit deine Stärke. Du musst nur gucken, dass die Leute deine Schwäche anders sehen als du selber. So, deswegen, du dachtest, ich bin strukturiert, also wir bleiben jetzt einfach mal bei diesem Beispiel. Du dachtest, ich bin strukturiert, weil ich Dinge auf der Stelle erledige und auch wenn du mir eine WhatsApp schickst, wenn ich es gelesen habe, also manchmal dauert es, bis ich es lese, aber wenn ich es gelesen habe, bekommst du sofort eine Antwort.
Wie auch gesagt, das kann ich bestätigen.
So, weil ich Dinge sofort erledige. Und meine Schwäche ist halt dieser Chaos-Kopf. So, aber mein Kopf ist wie mein Kopf ist wie meine Locken. So chaotisch wie meine Locken sind, genau so sieht es in meinem Kopf aus. Exakt so. Und du musst nur dafür sorgen, dass du quasi das, was du als Schwäche empfindest, nämlich diesen Chaos-Kopf, dieses Nicht-Organisiert-Sein, dieses ständig die Orientierung zu verlieren, ne? Also das kann man ja immer auch auf so eine Metaebene heben, alles. Musst du nur dafür sorgen, dass eben andere Menschen, wo du nicht möchtest, dass sie das sofort wahrnehmen, dafür sorgen, dass die das halt nicht so wahrnehmen. Und das schaffst du halt, indem du alles sofort erledigst, was anfällt. Aber wirklich sofort. Da gibt es keine Diskussion, da wird nicht drüber nachgedacht, du erledigst es einfach sofort. So, und dadurch, dass ich diesen Chaoskopf habe, habe ich natürlich aber auch viele Ideen. Kann Geschichten vielleicht nochmal anders erzählen. Bin vielleicht dazu in der Lage, ein Buch zu schreiben und so weiter und so fort. Und das ist so das Ding. Und seitdem ich über 40 bin, habe ich diesem Chaoskopf wieder stattgegeben. In meinen 30ern war so meine depressivste Zeit in meinem Leben, weil ich dachte, ich muss der Gesellschaft meiner Tochter gerecht werden und habe dann nur noch so kleine Ausflüge ins KitKat quasi so gemacht. Aber es hat mich kaputt gemacht. Und am Ende waren die Depressionen da. So ist es einfach so. Du machst dich, wenn du anderen Menschen, der Gesellschaft, dem, was auch immer, und bei mir war dann halt immer die Frage, wie schaffe ich es als verrückte Mutter, meine Tochter so zu erziehen, dass sie von diesen Verrücktheiten im Grunde abgeschirmt wird. So, ja. Und das Ding ist halt, es hat mich einfach zerstört. Und irgendwann dachte ich dann, nee, ich möchte mich nicht weiter zerstören lassen. Ich möchte mich auch, du bist ja mal oft selber der Mensch, der dich zerstört. Ne? Das macht ja oft kein anderer. So, und ich möchte mich nicht mehr zerstören. Und deswegen, seitdem ich Ü40 bin, habe ich meinen Chaoskopf wieder zugelassen. So, mittlerweile zieht mich meine Tochter von mir. Wir reisen immer noch viel zusammen. Und ich stehe dann immer und denke mir, wie bin ich denn hierher gekommen überhaupt und wo wollte ich überhaupt hin und was war überhaupt unser Ziel? Und meine Tochter nimmt mich mittlerweile an die Hand und zieht mich hinter sich her. Also ich mag das nicht sonderlich, weil ich immer denke, ja, muss ja einen Grund haben, warum ich hier bin, also lass doch mal hier gucken. Und meine Tochter ist sehr zielorientiert. Und dann nimmt sie mir und sagt, komm jetzt mit und hör jetzt auf dein Handy zu gucken und du schaffst es eh nicht, die Karte in die Realität umzusetzen, womit sie grundsätzlich ja recht hat. Und dann zerrt sie mich da irgendwo hin mit. Aber mich stürzt nicht mehr. Es ist mir egal. So, ich muss es nicht mehr verstecken. Wenn es mir passiert, passiert es. So, im Zweifel muss ich irgendeinen anrufen, der sich in München auskennt und sagen, hey, du, ich bin hier gestrandet. Ja, oder ruf mir ein Uber oder keine Ahnung. Man findet ja doch immer wieder auch eine Lösung für eben die Unwegsamkeiten, die man sich selbst manövriert. Und das ist eben so diese Merkmale, die man so als Persönlichkeit hat, die man irgendwie mitbekommen hat im Leben oder die zu seinen Charaktereigenschaften zählen. Nutze sie einfach, weil, wie gesagt, am Ende bringt mich dieser Chaoskopf dann eben doch wieder ans Ziel, wenn auch mit Umwegen. So. Aber manchmal sind diese Umwege halt auch wirklich sehr schön. Mhm, ja.
Absolut. Gibt es noch irgendeine Frage, Alexandra, zu deinem neuen Buch, zum KitKat Club, die ich nicht gestellt habe, die dir aber noch auf dem Herzen liegt?
Auf der Seele brennt.
Ja.
Nee, ich glaube nicht. Wir haben über viele Dinge geredet, über die ich noch nie so richtig geredet habe. Das fand ich sehr, sehr schön. Dafür möchte ich mich auf jeden Fall bedanken. Und wir sind hier, glaube ich, auch in ganz schöne Tiefen gegangen, was ja auch ungewöhnlich ist für so ein Podcast-Format, sage ich mal, weil wir uns ja auch gar nicht kennen. So, und das fand ich auch sehr schön. Und genau. Nee, ich glaube, was ich vielleicht noch festhalten muss, weil viele Menschen fragen mich dann immer, ja, muss jetzt jeder Mensch ins KitKat gehen? Ich glaube nicht, dass der KitKat für jeden Menschen was ist. So, ich glaube, dass es richtig ist, dass bestimmte Menschen abgewiesen werden. Ich glaube, dass es absolut richtig ist, dass nicht jeder ins KitKat kommen muss. Und ich glaube auch, wenn du dich jetzt fragst, ob du ins KitKat gehen möchtest, aber schon das Gefühl hast, dass du gar keinen Bock auf Club hast, lass es. Es ist der außergewöhnlichste Ort, den ich kenne. So, und ich habe viel gesehen und ich bin viel gereist in meinem Leben. Trotzdem ist das der außergewöhnlichste Ort, den ich kenne. Aber trotzdem glaube ich auch, wenn es dir nicht entspricht, dann komm trotzdem nicht. So, dann lies lieber mein Buch, hab einen kleinen Einblick, freu dich darüber, dass es so einen Ort gibt irgendwie, und versuch deine Welt so aufzubauen, wie es für dich halt gelungen und schön und glücklich ist. Oder auch Menschen fragen mich auch oft, ja, sind es Lügner, die nur eine Phase, also zum Beispiel nur 2-3 Jahre ins KitKat gehen und dann halt wieder in Ehe und Kinder bekommen versinken oder so. Und ich immer sage, nee, du nimmst ja trotzdem viel mit. Du nimmst trotzdem diese bewertungsfreie Logik mit in dein Leben und so weiter. Und ich finde es sogar eher normal, dass KitKat Club nur eine Phase ist, als das, wie ich so mein Leben da drin zu verbringen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist wirklich eher normal, dass man nur eine Phase hat, wo man sich mal ein bisschen austesten will, wo man vielleicht auch seine Grenzen, wo man vielleicht auch erstmal wissen will, was sind meine Vorlieben, auch meine sexuellen Vorlieben. Und natürlich bietet dann der KitKat einen Raum dafür, wo man es relativ einfach ausprobieren kann, ohne da gleich eine emotionale Maschinerie loszutreten oder sowas, ja. Und deswegen glaube ich auch, dass das auch authentisch ist, wenn man in seinem Leben eine Phase hat, wo man mal öfter ins KitKat geht und dann wieder eine Phase hat, wo man sagt, nee, Clubs sind gerade gar nicht angesagt für mich oder so. Und auch das, finde ich, sollte jeder Mensch immer mal wieder in seinem Leben für sich selber prüfen. So, passt mein Leben noch zu der Phase, in der ich mich gerade befinde? Meine Berlin-Phase ist zum Beispiel bald hoffentlich vorbei, weil ich ertrag Berlin einfach nicht mehr. So schön ich es finde in Berlin, gar keine Frage. Aber ich ertrag Berlin nicht mehr. Ich möchte es wieder höflicher. Ich möchte es freundlicher haben. Ich möchte vielleicht auch, dass irgendwie die Leute wieder mehr Anteil aneinander nehmen als eben in Berlin. Und deswegen plane ich durchaus auch bald aus Berlin zum Beispiel rauszuziehen. Und deswegen, das ist vielleicht so ein guter Abschluss. Prüf dein Leben auch auf deine persönlichen Lebensphasen.
Es gibt noch eine letzte Frage, die ich hier jedem Gast stelle. Wir sind im Auf- und Ab-Podcast. Und wenn du jetzt nochmal auf die Auf- und Abs deines persönlichen Lebens zurückblickst, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Ich weiß gar nicht, ob das so eine großartige Erkenntnis ist, aber irgendwann stand fest, dass ich genau wusste, du kannst es einfach nicht jedem Menschen recht machen. Es funktioniert nicht. Und es ist egal, was du dafür tust. So, es ist egal, wie viel Mühe du dir gibst. Es ist vollkommen egal, was du da irgendwie reinbutterst und was du tatsächlich tust. Du kannst es nicht jedem Menschen gleich recht machen. Deswegen lass es bleiben. Lass es bleiben und du hast viel mehr Menschen, die dich richtig gut so finden, wie du bist. Du hast auch ein paar Menschen, die dich richtig kacke finden, gar keine Frage, aber auch das ist oft gut so. Aber die Menschen, du kannst dich halt darauf verlassen, dass die Menschen, die es in deinem Umfeld gibt, dass die dich wirklich so wahrnehmen, wie du letzten Endes auch tatsächlich bist. Und du kannst dir sicher sein, dann ist es plötzlich egal, was du tust, diesen Menschen wirst du es immer recht tun.
Dann wird's Leben einfach.
Ja, genau.
Vielen Dank, liebe Alexandra, dass du so ein spannendes Leben mit uns teilst, dass du dir die Mühe gemacht hast. Ich weiß, wie anstrengend es ist, ein Buch zu schreiben, das für alle zugänglich zu machen. Vielleicht sehen der eine oder die andere dich im KitKat Club. Ich wahrscheinlich nicht. Ich würde qua Outfit und vielen anderen Kriterien wahrscheinlich eure Tür nicht passieren können, was für mich aber auch in Ordnung ist. Vielen Dank, dass du hier warst. Du bist extra den Weg für dieses Gespräch nach München gekommen, wurde es von Menschen zu nah passiert. Und hast trotzdem hier zeitgerecht alles gefunden. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir, Chris. Es war sehr schön bei dir.